Okay, wir haben uns beim letzten Mal beschäftigt mit Suchbäumen, und zwar mit Suchbäumen der besonderen Art, weil wir gesagt haben, Binärbäume als Suchbäume haben die etwas unangenehme Eigenschaft manchmal, dass wenn man die Elemente zum Beispiel in sortierter oder umgekehrter sortierter Reihenfolge einfügt, dass diese Suchbäume dann zu linearen Listen entarten können. Und dieses Verhalten führt natürlich dazu, dass wir im Extremfall, also hier eine Worst-Case-Komplexität haben für die Suche, die linear in der Anzahl der Elemente ist. Um das zu vermeiden, hatten wir gesagt, wäre es eine gute Idee, wenn wir in irgendeiner Form dafür sorgen, dass die Bäume halbwegs ausgeglichen sind. Und bei den sogenannten AVL-Bäumen, also Adelson-Welski-Landesbäumen, wenn man es mal aussprechen will, dann war die Bedingung, die dazu geführt hat, also die, dass man gesagt hat, wenn ein Knoten zwei Kinder hat, dann dürfen sich die beiden Teilbäume, die so also an diesen Kindern dranhängen, in ihrer Höhe höchstens um eins unterscheiden. Und wir haben dann gesehen, dass auch in den schlimmsten Fällen, die dabei auftreten können, das waren also die sogenannten Fibonacci-Bäume, selbst in diesen Fällen ist die Höhe logarithmisch in der Anzahl der Elemente. Und unsere Komplexität für die Insert-, Remove- und Locate-Operation war ja inhärent von der Höhe des Baumes abhängig und deshalb also am Ende logarithmisch. Heute beschäftigen wir uns mit einer anderen Variante von solchen Bäumen, die eine logarithmische Laufzeit garantieren. Und das sind die sogenannten AB-Bäume. Diese Bäume haben insofern eine wichtige Bedeutung, weil sie in Datenbanken als Indexstrukturen eingesetzt werden können. Und eine Variante von diesen AB-Bäumen hat tatsächlich auch insofern was mit dieser Universität zu tun, weil die sogenannten B-Bäume von einem Professor mit erfunden wurden, der jahrelang an dieser Universität den Lehrstuhl für Datenbanken geführt hat. Das war also Professor Rudolf Bayer, bei dem ich selber noch Vorlesungen gehört habe, der inzwischen also emeritiert ist und allerdings ab und zu auch noch zu Besuch hier an der Fakultät ist. Wir wollen uns jetzt erstmal angucken, wie diese AB-Bäume eigentlich definiert sind. Und dazu ist hier einmal aufgeschrieben, was wir für eine Notation verwenden wollen. Also insbesondere ist es jetzt so, dass wir die Anzahl der Kinder in jedem Knoten von unserem Suchbaum betrachten wollen und die Anzahl der Kinder oder mathematisch gesehen im Sinne der Graphentheorie der Ausgangsgrad des Knotens ist hier bezeichnet mit D von V, wenn V also der Knoten ist. Und hier nochmal der Hinweis, was da also nicht mitgezählt wird, ist der Pfeil oder der Pointer, der zu diesem Knoten zeigt. Das wäre etwas, was hier sozusagen als Eingangsgrad 1 bezeichnet werden könnte. Ja, was wollen wir noch betrachten? Wir wollen manchmal die Tiefe eines Knotens im Baum betrachten und die bezeichnen wir hier mit T von V. Und unsere Bäume oder unsere Suchbäume sollen eine ganz spezielle Eigenschaft erfüllen, die wir als Forminvariante bezeichnen. Und zwar sollen alle Blätter sich in derselben Tiefe befinden. Das heißt, wenn wir zwei Blätter, V und W, uns beliebig auswählen, dann soll für diese Blätter also gelten, T von V ist gleich T von W. Wenn wir uns die AVL-Bäume nochmal vor Augen führen, dann sehen wir, dass das bei denen also nicht unbedingt der Fall war. Hier bei den AB-Bäumen wollen wir explizit dafür sorgen, dass diese Eigenschaft gilt. Ja, und die zweite Eigenschaft, die für diese Suchbäume gelten soll, die sogenannte Gradinvariante, die gibt den Bäumen eigentlich ihren Namen, denn es soll für jeden inneren Knoten V, mal abgesehen von der Wurzel, die Eigenschaft gelten, dass der Ausgangsgrad des Knotens V innerhalb des Intervalls AB liegt. Das heißt, jeder Knoten V soll mindestens A Kinder haben und höchstens B Kinder. Für die Wurzel machen wir eine Ausnahme. Die Wurzel, die wir mit R bezeichnen, die soll also auch höchstens B-Kinder haben, aber als Untergrenze für die Anzahl der Kinder soll für die Wurzel 2 gelten und nicht klein a. Und dann gibt es noch eine Ausnahme, die man hier vielleicht machen könnte, nämlich wenn in unserem Baum eigentlich die Wurzel nur ein Blatt hat. Wir werden dann sehen, dass in diesem Spezialfall also kein Element in unserem Baum gespeichert wird. Dann erlauben wir es auch, dass die Wurzel tatsächlich mal Grad 1 hat. Aber das ist nur ein Spezialfall. Ansonsten bedeutet das also, dieser Name A, B steht also für diese beiden Variablen, dass jeder Knoten mindestens A-Kinder und höchstens B-Kinder haben soll. So, was kann man jetzt damit anfangen? Also für uns ist ja in erster Linie wichtig, zumindest wenn hier in diesem Baum alles so ähnlich abläuft wie in den Datenstrukturen, die wir bisher gesehen haben, dass der Baum eine möglichst geringe Höhe hat bei einer gewissen Anzahl von Elementen n. Und diese Höhe, hatten wir ja gesagt, die korreliert direkt mit der entsprechenden Worst-Case-Laufzeit. Und wir wollen hier gleich als erstes mal beweisen, dass also in so einem A-B-Baum mit mindestens einem Element die Tiefe des Baumes beschränkt ist durch diesen Ausdruck 1 plus den abgerundeten Logarithmus von n plus 1 halbe zur Basis a. So, dieser Beweis ist eigentlich relativ einfach. Fangen wir mal vorne an. Was wissen wir? Wir wissen erstmal, wir wollen n-Elemente speichern, kleine n-Elemente. Und diese n-Elemente befinden sich wieder in so einer sortierten Liste, wie wir das beim letzten Mal schon gesehen haben. Und wir wollen auch in dieser sortierten Liste hier wieder so ein Dummy-Element mitspeichern. Wir kennen das schon aus dem Listenkapitel. Da haben wir das immer am Anfang von der Liste hingemalt. Wir können das genauso gut natürlich so implementieren, dass wir es da jetzt am Ende der Liste haben. Und wir haben es bei den AVL-Bäumen schon gesehen, da stand dieses Dummy-Element dann für das Unendlich-Element sozusagen. So, also haben wir am Ende zusammen mit diesem Dummy-Element n plus 1 Blätter, die gespeichert werden sollen. Und wir wissen, dass für den Fall, dass wir mindestens ein Element haben, also dass wir auch wirklich ein echtes Element haben, was gespeichert werden soll, dass die Wurzel dann mindestens den Grad 2 hat. Also Anzahl der Kinder ist mindestens 2. Und wir wissen auch, falls es noch andere innere Knoten gibt, dann haben diese anderen inneren Knoten mindestens den Grad klein a. So. Das heißt, wir können uns jetzt überlegen, wie viele Blätter gibt es jetzt bei einer bestimmten Tiefe. Also wenn wir mal annehmen, dass wir eine bestimmte Tiefe t uns vorgeben, dann wissen wir, dass es mindestens a hoch t minus 1 mal 2 Blätter gibt. Warum? Also auf der ersten Stufe von der Wurzel weg haben wir eine Verzweigung von mindestens 2 und auf jeder weiteren Ebene haben wir eine Verzweigung an jedem Knoten von mindestens a. Ja? Das heißt also, auf der ersten Stufe 2, auf allen anderen t minus 1 Ebenen einen Faktor von a. Das heißt, diese Anzahl 2 mal a hoch t minus 1 ist eine untere Grenze für die Anzahl der Blätter, die sich in unserem Baum befinden. So, jetzt setzen wir einfach mal diese Anzahl n plus 1 in diese Ungleichung ein. Das heißt, n plus 1 ist größer gleich diese untere Grenze von 2a hoch t minus 1. Und diese Ungleichung können wir jetzt natürlich umstellen, indem wir sagen, okay, wir dividieren durch 2. Das heißt, wir bekommen sowas. Dann berechnen wir den Logarithmus zur Basis a. Das heißt, was auf der rechten Seite stehen bleibt, ist also t minus 1. Und auf der linken Seite bekommen wir den Logarithmus zur Basis a von n plus 1 halbe. Und wenn wir dann noch die minus 1 auf die andere Seite bringen, also mit plus 1, dann ergibt sich also sofort diese Ungleichung, nur dass sie jetzt hier andersrum aufgeschrieben ist. Also t ist kleiner gleich diesem Ausdruck Logarithmus von n plus 1 halbe zur Basis a plus 1. Ja. Soweit so klar. Wir überlegen uns jetzt noch, dass diese Tiefe t natürlich eine ganze Zahl sein muss. Ja, also wir können ja keinen Baum der Tiefe von 2,7 haben oder so, sondern das ist immer eine ganze Zahl. Und deswegen können wir also diesen Logarithmus zur Basis a hier auch noch abrunden mit den entsprechenden Gauss-Klammern, die hier zu sehen sind. Okay, und das beweist dann natürlich das entsprechende Lemma. So, okay, das heißt, wir wissen jetzt schon mal, dass die Tiefe des Baumes hier logarithmisch ist. So, wie soll unser AB-Baum jetzt im Detail funktionieren? Wir wollen, dass in jedem Knoten eine Menge von Schlüsseln gespeichert wird, die uns den Weg weisen zu einem Kind, was wir suchen. Das heißt, wenn wir auf der Suche nach einem speziellen Schlüssel sind, wo wir das entsprechende Blatt in unserer sortierten Liste dazu finden wollen, dann muss in jedem Knoten, durch den wir laufen in unserem Baum, uns diese Menge von sogenannten Split Keys oder ja, Schlüsseln, die uns den Weg weisen, muss uns in irgendeiner Form die Information liefern, zu welchem Kind wir gehen müssen, damit wir den richtigen Schlüssel in unserer Blattliste finden. So. Und dazu gibt es also in jedem Knoten V ein sortiertes Array von entsprechenden Split-Schlüsseln. Und wenn wir uns vorstellen, dass die Anzahl der Kinder des Knotens V d von V ist, dann muss es also d von v minus 1 Grenzen geben, die diese Kinder auseinanderhalten. Ja? Und die Bedingung, die uns das garantiert, ist die AB-Suchbaumregel, bei der wir also fordern wollen, dass der entsprechende Split-Key SI immer größer gleich allen Blättern im Eaton Teilbaum TI ist. Ja, das ist also die Bedingung, die durch den linken Teil hier dieser Ungleichung garantiert wird. Also wenn unser Schlüssel K im Eaton Teilbaum TI sich befindet, dann ist dieser Schlüssel kleiner gleich dem Split Key SI. Und alle Schlüssel K', die sich in den rechts davon befindlichen Teilbäumen TI plus 1 befinden, die sind also echt größer als dieser Split-Key. Also auf gut Deutsch könnte man auch sagen, dieser erste Schlüssel S1, der sagt uns, dass alle Knoten, die sich in diesem ersten Teilbaum befinden, von ihrem Schlüssel her kleiner gleich diesem Wert S1 sind. Und alle Schlüssel, die sich in dem zweiten Teilbaum T2 befinden, also in diesem hier, sind von ihrem Wert her echt größer als S1. So, der zweite Split Key S2 sagt uns, alle Schlüssel, die sich in diesem zweiten Teilbaum befinden, sind kleiner gleich S2 und entsprechend alles, was sich in T3 befindet, ist echt größer als S2. Und so kann man das Ganze jetzt also fortsetzen. Das heißt, wir könnten uns auch hier jetzt noch zusätzlich zwei virtuelle Schlüssel vorstellen. S0 und SD, die also die Werte minus unendlich und unendlich annehmen. Und dann könnten wir uns hier eine zusätzliche Variante von diesen Ungleichungen hinschreiben, sodass also der Schlüssel K aus dem Eaton-Teilbaum, das war das, was hier stand, echt größer als eben der Split-Key I-1 und kleiner gleich dem Split Key SI ist. So. Okay, also das ist das Wesen des AAB-Baums, das ist das Prinzip, nach dem die Schlüssel hier sortiert werden. Und wir wollen uns jetzt, bevor wir zu den Operationen Insert und Remove und so weiter kommen, erstmal ein Beispiel anschauen. Hier sind jetzt also konkrete Werte eingesetzt worden für A und für B, nämlich A gleich 2 und B gleich 4. Und das heißt also, wenn wir jetzt in unserem Baum hier überprüfen würden, jeden Knoten, dann müsste also die Anzahl der Kinder jedes inneren Knotens immer zwischen 2 und 4 liegen. Wir sehen, das gilt für den Wurzelknoten hier in diesem Falle sowieso, wobei wir gesagt haben, der Wurzelknoten muss nur mindestens 2 Kinder haben. In dem Falle ist A sowieso 2, insofern ist das egal. Aber für jeden anderen Knoten hier gilt auch, jeder Knoten hat mindestens 2 und höchstens 4 Kinder. Dieser Knoten hat 4, dieser Knoten hat 2, dieser Knoten hat auch 2. Und theoretisch könnte ein Knoten jetzt auch, wie die Wurzel jetzt hier zum Beispiel, 3 Knoten haben, 3 Kinder haben. Gut. Was können wir jetzt damit anfangen? Wir wollen natürlich in erster Linie Elemente finden, wir wollen Elemente einfügen und wir wollen Elemente löschen. So, die Finden-Operation, das war bei uns das Locate. Hier ist jetzt mal beispielhaft das Locate mit dem Schlüssel 9 dargestellt. Wir wollen also ein Element mit dem Schlüssel 9 finden. Wir beginnen in der Wurzel und stellen fest, beim Vergleich mit dem ersten Split Key, 9 ist kleiner gleich 10. Das heißt, wir haben einen Suchschlüssel, der kleiner gleich dem ersten Split Key ist. Das heißt, wir müssen den ersten Kindzeiger verfolgen, beziehungsweise in den ersten Teilbaum gehen. So. Im ersten Teilbaum beginnen wir jetzt und suchen innerhalb von unserem sortierten Split-Key-Array wieder das richtige Kind. Wir könnten jetzt erstmal von vorne anfangen und sagen, okay, 9 ist größer als 1, das heißt also, in dem ersten Teilbaum kann unser Schlüssel 9 Entschuldigung, nicht enthalten sein. Dann der Vergleich mit 3 liefert auch, dass 9 größer als 3 ist, das heißt, in dem zweiten Teilbaum kann also der Schlüssel 9 auch nicht enthalten sein. Das bedeutet also in diesem Fall hier auch, dass diese beiden Pfeile hier nicht die richtigen sein können. Der Schlüssel 5 sagt uns, dass auch im dritten Teilbaum nicht der Schlüssel 9 gefunden werden kann. Und das bedeutet, wir müssen in den letzten Teilbaum gehen. Und in diesem Fall ist es dann also so, dass die Suche dazu führt, dass wir die 9 gar nicht finden. Wir finden das nächstgrößere Element, so wie unsere Locate-Operation auch definiert war. Und dann kann man sich überlegen, was man in dem Fall machen will, ob man dann eben einfach nur wissen will, okay, 9 ist nicht vorhanden oder wir wollen irgendwas mit der 10 anfangen. Das hängt dann von dem Kontext ab. Okay. Die nächste wichtige Operation ist natürlich die Operation, die neue Elemente einfügt, also die Insert-Operation. Wir bekommen hier jetzt wieder bei der Insert-Operation so ein ganzes Element E und von diesem dieses Element E hat natürlich einen entsprechenden zugeordneten Schlüssel, Key von E, und in unserer Navigationsdatenstruktur, die hier also wieder als dieses hellblaue Dreieck dargestellt ist, steigen wir jetzt wieder genau so ab wie bei der Locate-Operation. Allerdings, hier gleich als Hinweis, wir benutzen nicht die Locate-Operation als Unterprogrammaufruf. Warum? Weil wir gegebenenfalls später nicht nur dieses Element hier unten brauchen, sondern wir müssen auf dem Weg zurück, nachdem wir das neue Element eingefügt haben, Modifikationen am Baum vornehmen. Deshalb hier der Hinweis, Der Abstieg ist nur genauso wie bei Locate, aber nicht mit Hilfe eines Unterprogrammaufrufs. So. Okay. Hier steht jetzt noch als Bedingung, also wir wollen das neue Element E einfügen. Wir steigen im Baum ab, bis wir so ein Element E' finden. Und hier steht jetzt, falls Key von E kleiner als Key von E', dann fügen wir E vor E' ein. Also diese Bedingung, die sichert hier eigentlich nur zu, dass unser Element, was wir einfügen wollen, nicht schon in unserer Datenstruktur enthalten ist. Ja, weil wir das nicht zweimal einfügen wollen. Deshalb steht hier also nochmal extra das als Bedingung. Okay, das heißt also, wir fügen jetzt an dieser Stelle hier direkt vor dem E' fügen wir unser neues Element E ein. Das passiert jetzt. Hier ist also unser neues Element. Und was wir jetzt natürlich noch machen müssen, ist, wir müssen in unserer Datenstruktur, die uns die Navigation zu den einzelnen Listenelementen hier zur Verfügung stellt, die Möglichkeit schaffen, dieses Element E auch wirklich zu finden. Weil momentan existiert es eben halt nur in dieser sortierten Liste hier unten, aber es gibt momentan noch keinen Weg von hier oben zu diesem Element. Und dafür müssen wir jetzt natürlich noch sorgen. So, und das tun wir, indem wir also zu unserem neuen Element E einen neuen Split-Key-Eintrag in dem entsprechenden Vaterknoten von E' schaffen. Wir sehen jetzt hier in diesem Bild also nochmal die Situation, dass wir in unserer doppelt verketteten sortierten Liste hier unten schon dieses neue Element eingefügt haben, aber es gibt hier noch keinen Zeiger, der auf dieses Element wirklich zeigt. Und diesen Zeiger fügen wir jetzt ein in diesem Vaterknoten von unserem E'. Ja, der Vaterknoten ist also der hier, den nennen wir V, ja, Entschuldigung. Das ist hier also unser V. Und in diesem Vaterknoten fügen wir jetzt einen neuen Split-Key ein, nämlich unser Y. Und wir fügen den entsprechenden neuen Zeiger zu unserem Element E mit dem Schlüssel Y ein. Und was jetzt natürlich passieren kann, ist, dass unser Knoten V, der jetzt ein Kind mehr hat als vorher, dass er die Bedingung verletzt, dass jeder Knoten höchstens B Kinder haben darf. So. Falls dieser Knoten nach wie vor nicht mehr als B Kinder hat, dann können wir einfach aufhören. Ja, dann haben wir jetzt einen korrekten AB-Baum geschaffen. Unser Element ist in der sortierten Liste eingefügt. Der Vaterknoten darüber enthält die Informationen darüber, wie man dorthin kommt. Und dann ist alles in Ordnung. Interessant wird es eigentlich, wenn diese Bedingung des Grads für den Knoten V verletzt ist, nämlich die Situation, wenn der Knoten V jetzt mehr als B Kinder hat. Man könnte es sogar genauer sagen, der hat natürlich jetzt B plus 1 Kinder, weil mehr Kinder kann er ja auch nicht haben. Vorher hat er ja die Bedingung noch erfüllt. Gut, das heißt, wir stellen uns vor, wir sind jetzt in dieser Situation, dieser Knoten V hat jetzt ein Kind zu viel. In diesem Beispiel hier ist es wieder so, dass wir also einen 2-4 Baum betrachten. Jeder Knoten soll also mindestens 2, höchstens 4 Kinder haben. Wir zählen mal nach in unserer Situation, wie das hier aussieht. Der Knoten V hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Kinder. Das heißt also, diese Bedingung ist verletzt. Wir haben also B plus 1 Kinder am Knoten V. Und was wir tun, ist, wir verschieben den Split-Key, also wir teilen erstmal den Knoten V in zwei Knoten auf. Das sehen wir hier schon im rechten Bild. Also das ist sozusagen der linke Teil und das ist der rechte Teil. Aber im Vergleich zu dem alten Knoten V sehen wir hier auch, dass jetzt natürlich hier ein Split-Key verloren gegangen ist. nämlich in dem linken Bild war das der Split Key U. Und dieser Split Key muss jetzt in den Vaterknoten von dem Knoten V wandern. Warum? Wenn wir uns mal überlegen, der Knoten V hatte vorher 5 Kinder und immer einen Split Key weniger als die Anzahl der Kinder, also hatte 4 Split Keys. Und jetzt haben wir 2 Knoten, die zusammen auch 5 Kinder haben. Aber der eine Knoten hat 2 Kinder und demzufolge nur einen Split Key. Der andere hat 3 Kinder und demzufolge nur 2 Split Keys. Das heißt, wir ziehen, weil es 2 Knoten sind, 2-mal eine 1 ab. Und deswegen muss da auch irgendwie ein Split Key verloren gehen. Dafür hat aber der Vaterknoten von dem Knoten V, nämlich der Knoten W, wie er hier bezeichnet ist, der hat jetzt ein Kind mehr. Der hatte nämlich vorher 1 für den Knoten V und natürlich vielleicht noch ein paar andere. Und jetzt hat er hier 2 Kinder und deswegen braucht er natürlich auch einen Split Key mehr. Und das ist genau der Split Key, der unten verloren gegangen ist, der jetzt sozusagen nach oben gewandert ist. So, okay. Jetzt haben wir die Situation, dass unsere neu geschaffenen Knoten die AB-Baumbedingung erfüllen. Und das Einzige, was uns passieren kann, ist, dass dieser Knoten, der jetzt als Vaterknoten von unserem V, der jetzt ein Kind mehr hat, dass der jetzt die AB-Baumbedingung missachtet und demzufolge repariert werden muss. Und das kann sich also dann entsprechend nach oben fortsetzen. So, nun habe ich, diese Situation ist also hier jetzt nochmal explizit dargestellt. Also falls jetzt auch dieser Vaterknoten W von Knoten V die AB-Baumbedingung missachtet, weil er mehr als B Knoten hat, dann teilen wir den Knoten W auch in 2 Knoten. Und das Ganze kann sich dann natürlich möglicherweise bis zur Wurzel fortsetzen. Es kann auch vorher aufhören, es kann an der Stelle in Ordnung sein, kann sich aber im schlimmsten Fall bis zur Wurzel fortsetzen. Und dann ist es also so, wenn die Wurzel aufgeteilt wird, dann etablieren wir eine neue Wurzel, die dann 2 Kinder hat. Und an der Stelle bricht dieser Prozess natürlich ab und wir haben wieder einen korrekten AB-Baum konstruiert. So, schauen wir uns mal ein Beispiel dafür an. Also, zunächst mal wieder zu den Randbedingungen. Unsere Werte für A und B sind hier jetzt auch wieder auf 2 und 4 gesetzt. Müssen ein bisschen aufpassen, nachher haben wir mal ein Beispiel mit einem 3-5-Baum. Hier ist es also erstmal wieder ein 2-4-Baum. Und in diesen 2-4-Baum fügen wir ein Element mit dem Schlüssel 8 ein. Jetzt können wir uns direkt schon mal vorher überlegen, wo dieses Element wohl landen wird. Also ist natürlich klar, wenn wir uns die doppelt verkettete sortierte Liste hier unten anschauen, da wird also das Element 8 an dieser Stelle wohl eingefügt. Von oben kommend ist es so, 8 ist kleiner gleich 10. Das heißt, kleiner gleich dem ersten Split Key, deshalb gehen wir in den ersten Teilbaum. 8 ist größer als alle Split Keys, die hier stehen. Das heißt, es kann keiner von diesen ersten 3 Teilbäumen sein, wo wir hinwollen, sondern wir gehen in den vierten Teilbaum, landen dann bei der 10, fügen vor der 10 die 8 ein und müssen wir noch tatsächlich auch, nachdem wir hier also dieses Element etabliert haben in unserer sortierten Liste, hier oben einen neuen Split Key einfügen, nämlich für den vierten Teilbaum an der vierten Stelle. Das wäre entsprechend erster, zweiter, dritter, vierter Teilbaum. Und wir sehen, dass das auch hier unten stimmt. Erster, zweiter, dritter, vierter Teilbaum. Und das ist das, wo die 8 steht. Ja, wir sehen aber auch, dass in diesem Fall hier der Knoten, in dem jetzt 4 Split Keys stehen, 5 Kinder hat. Das widerspricht der Bedingung, dass B gleich 4 ist und jeder Knoten nur 4 Kinder haben darf. Das heißt, dieser Knoten muss aufgeteilt werden. dieser Knoten hier. Und man kann sich jetzt überlegen, ob man den linken Knoten so schafft, dass er 2 Kinder hat und den rechten mit 3 oder umgekehrt. Das ist einfach der Wahl des Programmierers überlassen, wie er das implementieren will. In unserem Fall ist es jetzt also so, dass dieser linke Knoten ein Kind weniger hat als der rechte Knoten. Und die Bedingung für diese beiden Knoten ist erfüllt. Der Knoten hier oben hat jetzt jedoch ein Kind mehr. Es sind aber noch 4. Insofern ist also die AB-Baum-Bedingung an diesem Wurzelknoten erfüllt und wir müssen nichts weiter tun. Wenn wir jetzt noch weitere Elemente einfügen, zum Beispiel das Element 6, dann wissen wir auch, wir würden also genau wie die Locate-Operation zunächst mal schauen, in welchen Teilbaum müssen wir gehen. Die 3 kommt nicht in Frage, also auch der erste Teilbaum kommt nicht in Frage, weil der Schlüssel 6 echt größer als die 3 ist. 6 ist aber kleiner gleich 10, das heißt, die 10 ist der richtige Split Key. Das heißt, wir gehen in den zweiten Teilbaum. Im zweiten Teilbaum sehen wir, 6 ist echt größer als 5, das heißt, der erste Split Key mit dem ersten Teilbaum kommt nicht in Frage. 6 ist kleiner gleich 8, das heißt, der zweite Teilbaum ist der richtige. Wir finden die 8 in unserer sortierten Liste, fügen an dieser Stelle das neue Element mit dem Schlüssel 6 ein. Das passiert jetzt. Und wir schaffen außer diesem Element in der sortierten Liste hier auch noch für den zweiten Teilbaum einen entsprechenden Split Key. Wir stellen fest, dieser Knoten, in dem der neue Split Key auftaucht mit dem neuen Kind, erfüllt die Bedingungen für die Obergrenze der Kinder mit 4 und wir sind fertig. Und wenn wir dann noch einen zusätzlichen Knoten einfügen, nämlich den mit dem Schlüssel 7, dann gehen wir also auch wieder ausgehend hier von der 10 in den zweiten Teilbaum, stellen dann fest, 7 ist größer als 5 und 6, das heißt, diese beiden Split Keys mit ihren entsprechenden Teilbäumen kommen nicht in Frage. 7 ist kleiner gleich 8, das heißt, wir gehen an diese Stelle, fügen vor der 8 das Element 7 ein. Das passiert dann jetzt. Wir haben zusammen mit der 7 hier einen neuen Split Key etabliert, stellen aber fest, dass dieser Knoten jetzt 5 Kinder hat. Der Knoten darf aber nur 4 Kinder haben. Das heißt, wir müssen den Knoten aufspalten, müssen bei der Aufspaltung, wenn wir das jetzt genauso machen wie vorher, beachten, dass ein Split Key in den Vaterknoten wandert. Das heißt, wir werden hier 2 Teile haben. Der eine linke Knoten, der wird diese beiden Kinder hier haben, 2 Kinder und einen Split Key. Der andere Teil wird entsprechend diese beiden Split Keys beinhalten und die 3 anderen Kinder hier haben und der entsprechende übrig gebliebene Split Key, nämlich der mit dem Schlüssel 6, der wandert jetzt hier 1 nach oben und dafür bekommt dieser Vaterknoten natürlich jetzt auch ein Kind mehr im Vergleich zu vorher. Denn er hat jetzt diese beiden rot markierten Teilknoten hier als Kinder und braucht demzufolge natürlich auch einen Split Key mehr. Und der Split Key 6 entspricht dann tatsächlich auch, wenn wir uns das hier in dem Bild anschauen, haben wir den Split Key 6 hier auch, der entspricht also dem zweiten Teilbaum und der entspricht auch dem größten Wert in diesem zweiten Teilbaum. Ja? Also 6 als Split Key sagt uns tatsächlich auch, der Knoten mit dem größten Wert in diesem entsprechenden Teilbaum, der hat den Schlüssel 6. So viel zu den Beispielen. Das heißt, wir sind an dieser Stelle noch nicht ganz fertig, weil jetzt tritt tatsächlich der Fall ein, dass der übergeordnete Knoten hier jetzt auch zu viele Kinder hat. Also das setzt sich jetzt natürlich in dem Fall nochmal fort das Verfahren. Dieser Knoten hier hat jetzt 5 Kinder, muss natürlich aufgespalten werden. Wir werden also die Aufspaltung auch hier wieder in 2 Teile vornehmen. Einen mit den Split Key mit dem Split Key 3 und dem größten Wert 6, der dann hier nach oben wandern wird. Einen mit den Split Keys 10 und 9, die zu den entsprechenden 3 Kindern hier gehören werden. Die Kinder, die zu dem ersten Teilknoten gehören, das sind dann entsprechend diese hier. Und dann wird es hier oben einen neuen Knoten geben. Einen neuen Knoten, in dem also der Wert 6 dann drin stehen wird. Und der hat also die beiden Kinder, die der Aufspaltung des alten Knotens entsprechen. Ja, und das sieht dann entsprechend so hier aus. Und auch in diesem Fall sehen wir, und das ist kein Zufall, dass also diese 6 dem größten Wert in dem ersten Teilbaum entspricht. Also wenn wir jetzt hier in den entsprechenden ersten Teilbaum gehen und dann ganz rechts nach unten laufen, dann ist tatsächlich auch der größte Wert hier die 6. Gut. Jetzt habe ich am Anfang, als die AB-Bäume definiert wurden, eine Bedingung unterschlagen, nämlich die Bedingung, dass B größer gleich 2a minus 1 sein sollte. Ja, also wenn Sie da genau hingeschaut haben, stand da nicht nur die Bedingung, dass also jeder Knoten mindestens A Kinder haben soll und höchstens B Kinder haben soll und dass sich alle Blätter auf derselben Tiefe befinden, sondern es gibt auch noch die Bedingung, dass B größer gleich 2a minus 1 sein soll. Und die finden wir jetzt in dieser Folie hier nochmal wieder. Dann können wir jetzt auch erklären, warum diese Bedingung tatsächlich an die AB-Bäume gestellt wird. Denn wir haben gesehen, dass möglicherweise beim Einfügen es ja erforderlich ist, einen Knoten zu zerlegen. So. Und wenn wir einen Knoten zerlegen in 2 Teile, dann müssen wir sicherstellen, dass diese beiden Teile, die dabei rauskommen, auch die Mindestanzahl für die Anzahl der Kinder erfüllen. Und in unserem Falle war das also so, dass wir einen Knoten hatten. Dieser Knoten hatte eine gewisse Anzahl von Kindern und diese Anzahl von Kindern war zu viel. Und zwar um 1 zu viel. Der Knoten hatte ein Kind mehr als vorher. In einem 2-4-Baum war jetzt also die Anzahl der Kinder 5. Und wir haben das entsprechend so aufgeteilt, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir 2 neue Kinder und oder 2 neue Knoten und diese 2 neuen Knoten teilen sich jetzt die Kinder. Das sah in unserem Fall dann so aus. So. Okay, also aus einem Knoten mit 5 Kindern war einer geworden mit 2 und einer mit 3. Und jetzt ist natürlich hier sicherzustellen, dass tatsächlich auch dann 2 Knoten herauskommen, die also die Mindestbedingung von A erfüllen. Ja, und wenn tatsächlich B größer gleich 2a minus 1 ist, dann ist es so, wenn wir jetzt B plus 1 Kinder nehmen, B plus 1, dann ist das natürlich größer gleich 2a. Ja, da ist die 1 nur auf der anderen Seite. Das heißt, wir bekommen tatsächlich auch die Möglichkeit, das Ganze in 2 Knoten mit A Kindern aufzuspalten oder möglicherweise mehr. Ja. Okay, das sichert uns zumindest die Möglichkeit, die Gradinvariante aufrechtzuerhalten. In unserem Fall war es jetzt so, bei den 2-4-Bäumen, da kam jetzt in dem Fall ein Knoten mit Grad 2 und einer mit Grad 3 raus. Was ist für uns noch wichtig? Wir hatten ja gesagt, wir wollen, dass in dem AB-Baum alle Blätter dieselbe Tiefe haben. Und bei der Insert-Operation wird diese Forminvariante dabei so aufrechterhalten, dass wir gesagt haben, wenn wir ein neues Blatt einfügen, dann fügen wir ja das auf derselben Ebene ein wie alle anderen Blätter auch. Und das Einzige, wo sich, oder die einzige Situation, bei der sich die Höhe des Baumes verändern kann, ist der Fall, dass wir den Wurzelknoten aufspalten in zwei Teile und darüber einen neuen Wurzelknoten etablieren. Ja, also wenn wir also die Situation so haben, dass unser Wurzelknoten hier aufgespalten wird in zwei Teile, das heißt, wir haben sowas und dann setzen wir hier einen neuen Wurzelknoten darüber. Das bedeutet in dem Fall, dass gleichzeitig für alle Blätter die Tiefe um 1 erhöht wird. Ja? Aber es bedeutet natürlich auch, wenn sich für alle die Tiefe um 1 erhöht, dass die Tiefe für alle gleich bleibt. Ja, und der dritte Fall, den man noch vielleicht betrachten sollte, also bei der Gradinvariante, also das, was hier unten notiert ist, wenn die Wurzel den Grad b plus 1 erreicht und aufgespalten wird, dann wird also hier wieder eine Wurzel vom Grad 2 erzeugt. Das heißt, in dieser Hinsicht ist auch der erzeugte Baum ein korrekter AB-Baum. So, das ist also jetzt mehr der formale Nachweis gewesen noch, dass wir mit der Operation, so wie wir sie hier durchführen wollen, keine illegalen Bäume erzeugen, die in irgendeiner Form die Bedingungen missachten. Jetzt bleibt uns noch die Remove-Operation. Okay, aber bevor wir uns die Remove-Operation im Detail anschauen, würde ich sagen, machen wir erstmal 5 Minuten Pause. Wir sind also bei der Remove-Operation und genau wie bei Insert ist es hier jetzt also so, dass wir zunächst mal das entsprechende Element finden müssen, was wir eigentlich löschen wollen. Also wir bekommen wie üblich bei der Remove-Operation so einen Schlüssel K und zu diesem Schlüssel K gehört dann hoffentlich normalerweise ein Element E, was wir da erreichen. Und falls also dieses Element E tatsächlich den Schlüssel K besitzt, dann existiert dieses Element auch, was wir löschen wollen. Und dann entfernen wir das zunächst mal natürlich aus unserer sortierten Liste. Das heißt also, dieses Element wird hier unten direkt erstmal verschwinden. Und wir müssen dann aber natürlich, nachdem also dieses Element entfernt wurde, auch wieder unsere Navigationsstruktur aktualisieren, denn dieser Schlüssel K existiert natürlich irgendwo auf dem Weg von der Wurzel nach unten in diesem Baum und dieser Schlüssel K soll natürlich nicht dort drin stehen bleiben. Wir wollen also nicht nur in unserer sortierten Blattliste das entsprechende Element löschen, sondern auch in unserer Navigationsstruktur. Dazu entfernen wir erstmal den Zeiger, der auf dieses Element E also gezeigt hat. Wir sehen hier in diesem Bild nochmal unser eigentlich jetzt schon gelöschtes Element E mit dem Schlüssel K. Und wir löschen dann eben, wie gesagt, diesen Zeiger in dem Vaterknoten. Und das Problem an der Sache ist, wir müssen natürlich auch in diesem Vaterknoten diesen entsprechenden Split Key löschen. Und hier gibt es dann wieder einen ähnlichen Spezialfall, wie wir ihn schon von den binären Suchbäumen kennen, nämlich der Fall, dass unser Element E das rechteste Kind von diesem Knoten, von diesem Vaterknoten war. Und wenn das Element E das rechteste Kind, also in diesem Fall ist das nicht der Fall, weil hier ist eben noch dieses Element E2', ein weiteres Kind von demselben Vaterknoten V, aber wenn das Element E das rechteste Kind war, dann existiert dieser Split Key K nicht direkt in dem Vaterknoten. Sondern in diesem Falle sieht das dann also so aus, also stellen wir uns das mal vor, hier gibt es also jetzt diesen Vaterknoten zusammen mit diesem rechtesten Kind, wo also hier jetzt der Schlüssel K drin steht, das ist also das Element E sozusagen, und zu diesem rechtesten Kind von dem Vaterknoten existiert hier an dieser Stelle kein Split Key, sondern der größte Split Key, der da steht, der gehört eigentlich zu dem vorletzten Teilbaum, zu diesem hier. Das heißt, wir werden in diesem Falle trotzdem diesen letzten Split Key löschen, auch wenn da nicht K drin steht, sondern der Split Key, der zu diesem vorletzten Kind gehört, und werden auf dem Weg nach oben zur Wurzel an der Stelle, wo also dieses Element E bzw. der Schlüssel K das rechteste Kind von dem entsprechenden Teilbaum ist, der größte Schlüssel, da wo dieser Schlüssel K drinsteht, da werden wir jetzt diesen rechtesten Schlüssel von dem Vaterknoten eintragen. Ja, wir sehen es nachher mal noch in einem Beispiel, damit man das vielleicht besser nachvollziehen kann. Ansonsten, falls das nicht das rechteste Kind ist, dann ist die Situation einfacher. Dann löschen wir also tatsächlich hier einfach dieses Listenelement und löschen diesen Split Key. Und dann ist die Situation so, wie sie also in diesem rechten Teilbild hier dargestellt ist. Dann haben wir unten ein Element in der Liste weniger. Wir haben ein Kind in dem Vaterknoten weniger und einen Split Key weniger. Und das Einzige, was uns dann passieren kann, ist, dass die Anzahl der verbliebenen Kinder bei diesem Vaterknoten hier jetzt um 1 geringer ist als die Mindestanzahl klein a, und dann müssen wir wieder was tun. So. Okay. Falls also diese Bedingung eintritt, dass der Grad des Vaterknotens V nun zu klein geworden ist, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das reparieren kann. Und eine Möglichkeit, das zu reparieren, ist, dass man sich Kinder von Geschwisterknoten borgt. Also, in diesem Fall betrachten wir den Fall, dass dieser Vaterknoten V, das ist hier der, in dem noch der Split Key X drin steht, dass der jetzt nur noch ein Kind hat, nämlich dieses Kind hier. Und er bräuchte eigentlich mindestens 2. Und ein direkter Geschwisterknoten von diesem Knoten V, also ein anderes Kind von diesem Vaterknoten hier, hat ein Kind, was er nicht unbedingt braucht. Also dieser Knoten hier hat 4 Kinder und könnte theoretisch eins abgeben, ohne die AB-Baumbedingung zu verletzen. Ja? Das ist diese grün markierte Kante. Dann könnte man dieses Kind einfach diesen Knoten V zuschlagen und dadurch die AB-Baumbedingung reparieren. Das ist das, was wir hier im rechten Teilbild sehen. Hier ist also einfach der Schlüssel K, der hier noch oben in diesem gemeinsamen Vaterknoten stand, durch diesen Schlüssel Y ersetzt worden, und das Kind, was zu dem Schlüssel Y gehört, gehört jetzt als Kind zu dem Knoten V und nicht mehr zu dem anderen Knoten. Ja, das ist also diese Kante, die hier etabliert wurde. So, das ist eine Möglichkeit, in dieser speziellen Situation diese Bedingung oder die Verletzung der Bedingung zu reparieren. So. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass es keinen Geschwisterknoten gibt, der ein Kind abgeben könnte. Und in diesem Fall muss man sich etwas anderes einfallen lassen. Und jetzt Bei diesem Beispiel möchte ich gleich mal darauf hinweisen, hier ist es so, dass wir jetzt keinen 2-4-Baum betrachten, sondern wir betrachten hier mal einen 3-5-Baum. Das heißt also, jeder innere Knoten muss mindestens 3 und darf höchstens 5 Kinder haben. So. In diesem Fall ist es jetzt also so, dass der Knoten V auch ein Kind zu wenig hat, weil er hat 2 und er muss mindestens 3 haben in einem 3-5-Baum. Und dieser Geschwisterknoten hier, der hat 3 Kinder und kann aber keins abgeben, weil dann hätte er selber nur 2 und das wäre eins zu wenig. Und wir nehmen mal an, dass dieser andere Kindknoten, der sich hier noch befindet, dass der auch kein Kind abgeben kann. So, das heißt, wir müssen irgendetwas anderes tun, um die Situation zu bereinigen. Und dazu vereinigen wir einfach die beiden Nachbarknoten. Das heißt also, aus diesen beiden rot markierten Knoten mit den Split Keys X, R und S machen wir einen gemeinsamen Knoten. Der hat dann natürlich mehr Kinder. Und dazu wandert aber auch gleichzeitig dieser Split Key aus dem gemeinsamen Vaterknoten nach unten, weil dieser Vaterknoten jetzt natürlich dann auch ein Kind weniger hat und demzufolge auch einen Split Key weniger haben muss. Und durch die Vereinigung von den beiden Knoten haben wir also insgesamt hier auch einen um 1 erhöhten Bedarf an Split Keys. So. Im rechten Bild sehen wir jetzt, dass also der neue Knoten, der dabei entstanden ist, tatsächlich auch die Bedingung des AB-Baums erfüllt, denn er hat mindestens 3 und höchstens 5 Kinder, denn er hat in dem Fall jetzt genau 5 Kinder. Und insofern wäre also die Situation hier wieder die, dass wir auf dieser Ebene zumindest einen korrekten AB-Baum erzeugt haben. Das Einzige, was wir jetzt noch überprüfen müssten, wäre dieser Knoten hier oben, der Vaterknoten, denn dieser Knoten hat jetzt auch ein Kind weniger als vorher. Das heißt, es könnte theoretisch sein, dass er jetzt die AB-Baumbedingung verletzt und dann müssten wir auf dieser um 1 höheren Ebene möglicherweise auch diese Bedingung wieder reparieren. So. Das heißt also, diese Verschmelzungsoperationen bei der Remove-Operation, die können sich auch nach oben fortsetzen, gegebenenfalls eben bis zur Wurzel des AB-Baums. Und was dann natürlich ganz oben passieren kann, ist, dass die Wurzel dann, die zunächst Grad 2 hatte, dass die jetzt nur noch ein Kind hat. Und falls das passiert, dann entfernen wir die alte Wurzel. Also wir sehen das hier in dem Bild. Hier wurde also aus der alten Wurzel mit 2 Kindern wurde eine neue Wurzel gemacht, die nur noch ein Kind hatte durch die Verschmelzung auf der Ebene darunter. In diesem Fall werden wir also diese Wurzel einfach löschen und das führt dazu, dass die Höhe des Baumes bzw. die Tiefe der Blätter um 1 schrumpft. So. Okay. Schauen wir uns das erstmal wieder im Beispiel an. Also, wir sind jetzt in diesem Beispiel wieder zurück bei 2-4 Bäumen. Also, jeder Knoten muss mindestens 2, darf höchstens 4 Kinder haben. Wir möchten das Element mit dem Schlüssel 10 entfernen. Wir sehen schon, bei unserer Suche erstmal nach dem Einstiegspunkt würden wir also wieder feststellen, 10 ist kleiner gleich dem ersten Split Key 10. Das heißt, wir gehen in den ersten Teilbaum. Wir stellen dann fest, 10 ist echt größer als alle diese vorhandenen Split Keys. Und das heißt, wir müssen in den letzten Teilbaum gehen und finden dann dieses Element in unserer sortierten Liste und werden zunächst mal dafür sorgen, dass dieses Element verschwindet. So, es ist jetzt hier noch gestrichelt und schattiert dargestellt. Wir werden also sowohl diesen Kindzeiger entfernen als auch das Element selbst. Wir sehen aber auch, dass wir nicht einfach diese 5, die hier als letzter Split Key steht, einfach nur löschen können, weil wir ja eigentlich die Situation haben wollen, dass jeder Schlüssel, der unten in der sortierten Liste auftaucht, einmal als Split Key in der Navigationsstruktur auftaucht. Und das heißt, wir wollen eigentlich die 10 hier löschen und müssen dann anstelle dieser 10 diese 5 hier eintragen. So. Das heißt also, am Ende entsteht diese Situation, unser Element 10 ist gelöscht, der Schlüssel 10 ist auch verschwunden und die 5 als Split Key hat die Position gewechselt und steht jetzt an der Position, wo vorher die 10 stand. Das ist also dieser Spezialfall, wo in diesem Falle der Schlüssel 10 das rechteste Element oder das rechteste Kind von dem entsprechenden Vaterknoten war. Ja, da konnten wir also nicht einfach nur die 10 als Split Key direkt in dem Vaterknoten löschen. So, nach dieser Operation wollen wir jetzt vielleicht noch weitere Elemente löschen, zum Beispiel die 14. Das passiert jetzt natürlich genauso. Wir stellen wieder fest, erstmal die Stelle, an der wir das Ganze durchführen müssen. Wir wissen, die 14 ist größer als die 5, das heißt, dieser erste Teilbaum ist tabu. 14 ist kleiner gleich 19, das heißt, der zweite Split Key zusammen mit dem zweiten Teilbaum der Wurzel ist genau der richtige. Und 14 ist kleiner gleich 14, das heißt, wir gehen in den ersten Teilbaum, das entspricht dem ersten Split Key, finden die 14 in der sortierten Liste, entfernen das Element aus der sortierten Liste und entfernen in diesem Fall auch den Schlüssel. Wir sind in der glücklichen Situation, dass hier also direkt der Vaterknoten dieses Element 14 als Split Key enthält. Aber wir wissen natürlich auch, dass das, was dabei entsteht, nämlich diese Situation, kein korrekter 2-4-Baum ist, weil dieser rot markierte Knoten hier also nicht die Mindestanzahl der Kinder von 2 erfüllt. Das heißt, wir müssen diese Situation reparieren. Es gäbe theoretisch die Möglichkeit, einfach zu sagen, wir verschmelzen diesen Knoten mit einem seiner benachbarten Geschwisterknoten und falls dabei ein Knoten entsteht, der zu viele Kinder hat, dann spalten wir diesen Knoten wieder auf. Bei uns war es jetzt so, dass wir es ein bisschen anders implementiert haben. Wir haben gesagt, wir schauen erstmal, ob ein direkter Geschwisterknoten existiert. Das heißt, ein Kind des Vaterknotens, ja, wir schauen uns den Vater an, das ist dieser hier, dann schauen wir uns die benachbarten Kinder an, das sind diese beiden hier. Kann einer von diesen beiden Knoten ein Kind entbehren? Und tatsächlich, dieser Knoten hier hat 3 Kinder, braucht aber nur mindestens 2. Das heißt, dieses schon vorher grün markierte Kind, das können wir uns borgen. Und wir etablieren hier also einfach einen neuen Kindzeiger und sorgen dann aber natürlich dafür, dass dieser Split Key hier entsprechend verschwindet, nach da oben wandert und dass dafür die 5 hier als Split Key in diesen Knoten wandert. Ja, das ist das, was hier passiert. Das ist also auch wieder wie so eine Art Rotation der Split Keys, aber eben nur auf diesen beiden benachbarten Levels. So, und auf diese Art und Weise haben wir jetzt hier wieder einen korrekten A-B-Baum, einen korrekten 2-4-Baum in diesem Falle erzeugt. Alle Knoten erfüllen die Bedingung und wir könnten jetzt also noch dazu übergehen, einen weiteren Knoten zu löschen. Wenn wir also den Schlüssel 3 löschen wollen, dann stellen wir erstmal wieder fest, wo die richtige Einstiegsstelle ist. Der erste Split Key ist kleiner gleich, also 3 ist kleiner gleich dem ersten Split Key. Das heißt, der erste Teilbaum ist der richtige. 3 ist echt größer als der erste Split Key. Das heißt, wir müssen hier in den zweiten und letzten Teilbaum von diesem Knoten. Wir streichen das Element. Wir streichen den Kindzeiger. Wir streichen auch das letzte Split Key hier, aber wissen genau, dass das nicht das Richtige ist, sondern wir wollen ja eigentlich die 3 streichen. Das heißt, die 1, die hier vorher stand, die muss an die Stelle weiter oben im Baum, wo die 3 steht. Also an dieser Stelle, da wird die 1 dann zum Stehen kommen und die 3 verschwindet. Und was wir erhalten, ist zunächst erstmal ein AB-Baum, der nicht korrekt ist, weil der rot markierte Knoten zu wenig Kinder hat. Wir schauen wieder, gibt es einen Geschwisterknoten, der ein Kind entbehren kann. Wir sehen, der Vaterknoten von dem rot markierten Knoten hier, der führt uns nur zu einem benachbarten Geschwister, nämlich zu dem, wo das Split Key 5 drin steht. Ein Split Key, zwei Kinder, bedeutet, wir können uns dort nichts borgen. Und das bedeutet, dieser Knoten hier, der muss in irgendeiner anderen Form repariert werden. Und das tun wir, indem wir dann einfach diese beiden Knoten hier verschmelzen. Ja. Und diese Knoten zu verschmelzen, bedeutet dann natürlich tatsächlich für den grün markierten Vaterknoten, dass der ein Kind weniger hat. Und das heißt also in diesem Fall, der Knoten ist jetzt zwar insofern in Ordnung, dass er jetzt die Mindestanzahl und die Höchstanzahl der Kinder erfüllt, aber wir müssen natürlich uns diesen übergeordneten Knoten anschauen, ob der auch die Bedingung erfüllt. Das tut er in diesem Fall. Wir müssen an dieser Stelle also nicht weitermachen. Wenn wir jetzt noch weitere Kinder löschen, zum Beispiel das Element 1, dann führt das also dazu, dass wir einen noch kleineren Baum kriegen. Wenn wir noch ein zusätzliches Element löschen, zum Beispiel das mit der 19, dann erhalten wir jetzt die Situation, dass wir also wieder für diesen Knoten eine Lösung finden müssen. Der entsprechende einzige Geschwisterknoten kann kein Kind entbehren. Das heißt, wir müssen diese beiden Knoten vereinigen. Und das führt natürlich in diesem Fall dazu, dass der Vaterknoten nur ein Kind hat. Und das bedeutet in diesem Falle, die Wurzel muss entfernt werden. Ja. Okay, und das Ergebnis von der ganzen Situation ist also, dass wir dann unsere Höhe vom Baum um 1 reduziert haben, weil die Wurzel entfernt worden ist und sich dadurch die Tiefe aller Blätter um 1 reduziert. So, das waren jetzt Beispiele für die Remove-Operation. Wir sehen formal, dass die Forminvariante deshalb aufrechterhalten bleibt, weil alle Blätter dieselbe Tiefe behalten. Die Tiefe der Blätter ändert sich nur in einem Fall, nämlich in dem Fall, dass die alte Wurzel plötzlich nur noch ein Kind hatte, weil die möglicherweise zwei Kinder, die sie vorher hatte, verschmolzen worden sind. Falls das passiert ist, wurde dann die alte Wurzel entfernt und das einzige verbliebene Kind ist die neue Wurzel geworden. Das bedeutet, für alle Blätter hat sich gleichzeitig die Höhe um 1 reduziert. Und das heißt natürlich, genau gesagt, dass für alle Blätter die Tiefe gleich geblieben ist. Die Gradinvariante wird auch aufrechterhalten, denn wir modifizieren die Knoten ja nur dann, wenn ein Knoten die Gradmindestbedingung von A unterschreitet. Das heißt, wenn also ein Knoten A-1 Kinder hat und die Bedingung jetzt also nicht mehr erfüllt, wird verschmolzen mit einem Knoten vom Grad A. Und das bedeutet, zusammen ist die Anzahl der Kinder dann 2a-1. Und wir haben ja gesagt, unsere beiden Parameter B und A müssen die Bedingung B größer gleich 2a-1 erfüllen. Das heißt, wenn ich diese beiden Dinge hier zusammenführe, A und A-1 und demzufolge 2a-1 als neuen Grad habe, dann erzeuge ich einen Knoten, der die Obergrenze tatsächlich auch erfüllt. Ja? Also weil eben B größer gleich 2a-1 ist. Das ist also der zweite Grund, warum wir diese Bedingung fordern. Ja, und dann gab es ja noch eine andere Situation, bei der wir uns also ein Kind von einem Geschwisterknoten geborgt haben. Und dabei war es so, dass also eine Kante von einem Knoten mit Grad größer a, also echt größer a, zu einem Knoten mit Grad a minus 1 verschoben wurde. Das heißt, der vorher Grad echt größer a hatte, hat hinterher einen Grad größer gleich a, für den ist also alles in Ordnung. Und der vorher Grad a minus 1 hatte, der hat hinterher Grad a. Für den ist das also dann auch in Ordnung. Ja, und wenn die Wurzel gelöscht wurde, dann bedeutet das, vorher wurden die Kinder verschmolzen von der Wurzel. Und das bedeutet also auch, der Grad von dem letzten Kind ist tatsächlich größer gleich a und natürlich auch kleiner gleich b. Das heißt, formal ist so, wie wir die Operation Remove hier definiert haben, wieder ein korrekter AB-Baum entstanden. So, erstmal noch die Frage, gibt es irgendwelche Verständnisprobleme oder Fragen, die offen geblieben sind bei diesen Insert und Remove? Okay, das wäre nämlich, also das sind wirklich sehr wichtige Sachen, die man unbedingt verstanden haben muss. Ich will auch nochmal darauf hinweisen, dass bei dem Borgen von Kindern man sich wirklich nur etwas von einem Knoten borgen darf, der ein Kind des Vaters ist. Also ich darf nicht in dem Baum weiter nach oben gehen als nur eine Ebene. Also ich darf nicht zu dem Großvater oder Großgroßvaterknoten gehen und dann wieder nach unten und mir dort etwas borgen. Weil laufzeittechnisch würde das natürlich bedeuten, dass ich mehr als konstanten Aufwand habe, um diesen Weg zurückzulegen. Ja, also das wäre wichtig, dass man das weiß, dass man sich wirklich nur von direkten Geschwisterknoten etwas borgen darf. Ja, es gibt noch ein paar vielleicht nicht ganz so wichtige Operationen, die man auf dem AB-Baum durchführen kann. Was relativ klar sein sollte, ist, dass es einfach ist, das Minimum und das Maximum der Schlüsselmengen zu bestimmen, indem man einfach bei der doppelt verketteten sortierten Liste, also die entsprechenden Methoden für den Listenanfang und das Listenende verwendet. Und das wäre also die Möglichkeit, an das kleinste bzw. an das größte Element heranzukommen. Das geht also natürlich in Konstantzeit, zumindest wenn unsere Liste korrekt implementiert ist, so wie wir das also schon behandelt haben. Und was uns natürlich vielleicht manchmal noch interessiert, das sind die sogenannten Range Queries, also Bereichsanfragen, bei denen wir nicht nur nach einem Element suchen, sondern wir möchten gerne alle Elemente in einem bestimmten Intervall gegeben durch also solche Intervallgrenzen x und y bekommen. Wobei also x und y entsprechend jetzt hier Elemente des Schlüsseluniversums sind. Also ja, das heißt in diesem Fall nicht, ich möchte das dritte bis fünfte Element haben, sondern ich möchte alle Elemente, deren Schlüssel in dem geschlossenen Intervall xy liegen. Also zwischen Schlüssel 3 und Schlüssel 5, ja, zum Beispiel. Dazu kann ich natürlich einfach die Locate-Operation für den Schlüssel x ausführen. Und dann durchlaufe ich einfach meine doppelt verkettete Liste und tue das so lange, bis ich irgendwann mal ein Element finde, was größer als y ist. Und dieses letzte Element, was größer als y ist, das würde ich natürlich dann ignorieren. Aber alle anderen Elemente dazwischen kann ich einfach ausgeben oder weiterverarbeiten. Und der Aufwand, den ich dafür investieren muss, der wäre natürlich dann erstmal logarithmisch für die Locate-Operation. Und dann würde der weitere Aufwand abhängig sein von der Größe der Ausgabemenge. Und das ist tatsächlich auch ein Verhalten, was man eigentlich gerne haben will. Wenn ich also wenig Elemente in meiner Ergebnismenge habe, dann habe ich eine entsprechende geringe Laufzeit. Und wenn ich viele Elemente habe, dann darf die Laufzeit natürlich auch mit der Anzahl dieser ausgegebenen Elemente wachsen. Das nennt man dann manchmal output-sensitives Verhalten. So, und dann Gibt es noch etwas, was hier unten jetzt erstmal nur erwähnt ist, was wir jetzt auf den nächsten Folien noch sehen wollen? Man kann A-B-Bäume noch zusammenfügen oder in Teile spalten. Dazu kann man sich also vorstellen, dass wir eine Konkatenationsoperation auf AB-Bäumen definieren wollen, bei denen zwei solche Teilbäume T1 und T2 zusammengefügt werden sollen. Das macht natürlich insbesondere dann Sinn, wenn alle Schlüssel in dem einen Teilbaum kleiner als die Schlüssel in dem anderen Teilbaum sind. Und das ist also die Bedingung, die wir hier jetzt an die Schlüssel in den beiden Teilbäumen stellen wollen. Und wir gehen einfach mal für die Analyse davon aus, dass dieser erste Teilbaum T1 S1-Elemente enthält und der andere Teilbaum S2-Elemente enthält und dass der erste Teilbaum die Höhe H1 hat und der zweite die Höhe H2. So, die Frage ist jetzt, wie kann man das geschickt implementieren, dass man also diese beiden Bäume zu einem neuen AB-Baum zusammenfügt und dabei möglichst wenig Zeitaufwand investiert. Man würde hier also jetzt so vorgehen, dass man erstmal sich diesen Teilbaum T1 anschaut und dort dieses Dummy-Element, dieses Unendlich-Element löscht, weil wir wollen ja auch diese beiden sortierten Listen zusammenführen und da wäre dann von dem ersten Teilbaum, also dieses Unendlich-Element, erstmal im Weg. Deswegen löschen wir das. Dabei kann natürlich die Situation eintreten, dass der Vaterknoten von diesem Unendlich-Element danach zu wenig Kinder hat, also kleiner als A von der Anzahl her. Falls das der Fall ist, dann behandelt man das einfach genau wie bei der Remove-Operation. Das heißt, wir schauen uns an, kann der Vaterknoten sich ein Kind borgen? Falls das nicht der Fall ist, dann verschmelze ich den Knoten mit einem Geschwisterknoten und muss dann gegebenenfalls für die Knoten auf dem Weg zur Wurzel auch eine Reparatur durchführen. Was ich dann mache, ist, ich verschmelze die Wurzel von dem niedrigeren Baum mit dem äußersten Knoten von dem anderen Baum, der sich auf dem gleichen Level über der Blattebene befindet. Also dieser Ausdruck hier auf dem gleichen Level, der bezieht sich also auf die Höhe über der Blattebene. Man kann sich das jetzt also so vorstellen, dass wir hier zwei Bäume haben und dass wir die einfach auf derselben Ebene hier nebeneinander malen. Das heißt, hier würden die jetzt sozusagen aligniert werden auf der untersten Ebene, auf der Blattebene. Und dann würden wir uns den Wurzelknoten von diesem kleineren Baum anschauen und den entsprechenden äußersten Knoten in dem anderen Baum auf der richtigen Seite natürlich. Und dann würden wir also dafür sorgen, dass diese beiden Knoten hier verschmolzen werden. Dabei kann es natürlich wieder passieren, dass der entsprechende Knoten dann zu viele Kinder hat, also mehr als B-Kinder. Und dann würden wir das einfach behandeln wie bei der Insert-Operation und würden demzufolge dann möglicherweise die Knoten eben aufspalten. Und das könnte sich dann auch bis zur Wurzel fortsetzen, weil durch die Aufspaltung des Knotens eben der Vaterknoten ein Kind mehr hat, der könnte jetzt die Bedingungen verletzen und dann könnte sich das also bis zur Wurzel fortsetzen. Falls man davon ausgehen kann, dass man die Höhe der Bäume explizit gespeichert hat oder dass man sie aus irgendwelcher Kontextinformation kennt, dann ist es natürlich insofern einfach, diesen richtigen Knoten hier zu finden, also diesen äußeren Knoten in dem größeren Baum zu finden, mit dem man die Verschmelzung der Wurzel des anderen Baums vornehmen muss, Falls man die Informationen über die Höhe der Bäume nicht hat, dann muss man natürlich erstmal rauskriegen, mit welchem Knoten man das überhaupt verschmelzen muss. Dann muss ich also tatsächlich einmal von der Wurzel bis ganz nach unten auf die Blattebene laufen, um zu merken, wie hoch mein Baum eigentlich ist und mit welchem Knoten ich also die Verschmelzung vornehmen muss. Das heißt, für den Fall, dass wir die Höhe erstmal bestimmen müssen, wäre also die entsprechende Komplexität abhängig von der maximalen Höhe der beiden Bäume. Oder, weil wir wissen, dass die maximale Höhe der beiden Bäume natürlich logarithmisch in der entsprechenden Elementanzahl ist, wäre das also in der Größenordnung Logarithmus von dem Maximum von den beiden Elementanzahlen. Falls die Höhe bekannt ist, dann ist natürlich der Aufwand nur für die Höhendifferenz hier relevant, weil wir dann also nur von der Spitze des größeren Baumes bis auf die richtige Ebene nach unten laufen müssen. Das wäre also die Höhendifferenz. Und dann müssten wir möglicherweise unsere durch die Verschmelzungsoperation erforderlichen Reparaturmaßnahmen wieder bis zurück an die Wurzel oder noch eine Höhe darüber vornehmen. Und das wäre dann also der entsprechende Aufwand. Die entsprechende umgekehrte Operation, bei der wir einen großen Baum nehmen und eben dafür sorgen wollen, dass dieser große Baum in zwei Teile zerlegt wird, und zwar an einer Stelle, die wir mit Hilfe eines Schlüssels K vorgeben, möglicherweise zum Beispiel deshalb, weil wir der Meinung sind, dass unsere Datenstruktur zu groß geworden ist und wir sie auf unterschiedliche Serverrechner verteilen wollen oder sowas in der Art, dann können wir das also auch machen. Und wir werden uns jetzt noch ganz kurz anschauen, wie das also passieren kann. Wir werden dazu zunächst mal unsere Sequenz, also unsere Gesamtsequenz, die wir hier Q genannt haben, an einer ganz bestimmten Stelle, nämlich an der Stelle, wo dieser Schlüssel Y hier auftaucht, den wir als Aufteilungspunkt verwenden wollen, da werden wir also unsere Sequenz in zwei Teile zerlegen, nämlich in die erste Teilsequenz von allen Elementen, die vor dem Y stehen, und in die zweite Teilsequenz, die also aus allen Elementen ab dem Y besteht. Ja, das sind also diese beiden Teilsequenzen Q1 und Q2. Und jetzt betrachten wir in unserem Baum den Pfad von dem Wurzelknoten bis hin zu unserem Blatt Y. Ja, also wir betrachten in dem Baum, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass hier, das ist der Baum, dann gibt es hier irgendwo dieses Element Y und dann geht das hier also in irgendeiner Form dahin. Und auf diesem Pfad schauen wir uns jeden Knoten V an und spalten den in zwei Teile, nämlich den linken und den rechten Teil, VL und VR. Und der linke Teilknoten VL, der bekommt einfach alle Kinder, die sich links vom Pfad befinden. Und der rechte Teilknoten VR, der bekommt alle Kinder, die sich rechts von dem Pfad befinden. Und was dabei natürlich auch passieren kann, ist, dass es da eben Teilknoten gibt, die gar keine Kinder abbekommen, die halt leer sind. Ja. Aber die sind für uns uninteressant. Für uns sind nur die Knoten interessant, die tatsächlich Kinder haben. Und die betrachten wir einfach als Wurzeln von AB-Bäumen. So. Und diese Wurzeln von AB-Bäumen, die fügen wir zusammen. Und zwar auf der linken Seite fügen wir die Wurzeln zusammen mit einem neuen Dummy-Unendlich-Element. Und die bilden uns den neuen Baum für die Elemente bis zu dem Element X vor dieser Trennstelle Y. Und dasselbe machen wir auf der rechten Seite. Da nehmen wir einen kleinen AB-Baum, wo nur das Element Y drin ist, und den vermengen wir oder den mergen wir mit allen anderen Wurzeln von AB-Bäumen auf der rechten Seite, also alle diese VR-Knoten. So, und die Frage ist jetzt natürlich, was kostet uns das als Zeitaufwand? Und wir behaupten jetzt, also wir wissen ja erstmal, wie viele Teilbäume da entstanden sein können. Nämlich auf der linken Seite können so viele Bäume entstanden sein, wie der ursprüngliche Baum hoch war. Und auf der rechten Seite können auch so viele Bäume entstanden sein, wie der ursprüngliche Baum hoch war. Und wir wissen, die Höhe des ursprünglichen Baumes, die war logarithmisch in n. So. Und wir behaupten jetzt, dass wir diese logarithmisch vielen Bäume in einer Zeit zusammenführen können, die auch nur logarithmisch in n ist. Und der Grund dafür ist relativ einfach, nämlich die linken Bäume, wenn ich die als Menge betrachte, die sind in ihrer Höhe alle unterschiedlich. Die haben nämlich echt monoton fallende Höhen. Und für die rechten Bäume gilt im Prinzip das Gleiche, nur dass die Höhe dort monoton wachsend ist. Ja? Und wenn ich mir dann einfach vorstelle, dass ich die entsprechenden Wurzeln von diesen Bäumen R1 bis RK habe, das steht jetzt hier also für Root 1 bis Root K, wenn das die Wurzeln der linken Bäume sind, dann gilt also für die Höhen in diesem Fall, dass H1 größer H2 größer H3 und so weiter bis HK ist. Und dann verbinde ich zunächst mal die kleinsten Bäume miteinander und das Ergebnis von dem, was ich dort herausbekomme, das vermenge ich mit dem zweitkleinsten Baum und das verbinde ich dann mit dem drittkleinsten und so weiter. Ja? Das heißt also, ich verbinde Bäume von wachsender Größe. Und wie wir schon in der Analyse bei der Merge-Operation gesehen haben, war also die Höhendifferenz hier entscheidend für den Aufwand dieser Concatenate-Operation. Das heißt, in diesem Fall hier, wenn ich die linken Bäume betrachte, da ist ja HK minus 1, also dieser Wert hier, der ist größer als dieses HK. Und also im schlimmsten Fall unterscheiden die sich immer gerade um 1, wenn ich da alle möglichen Bäume, die ich kriegen kann, habe. Und wenn ich das Ganze aufsummiere, dann sehe ich, dass sich dieses HK minus 1 in dem nächsten Schritt hier nochmal als negativen Wert bekomme. Und wenn ich das also alles aufsummiere, dann könnte ich hier also hergehen und sagen, dieses HK minus 1, das kann ich mit diesem HK minus 1 verrechnen, dieses HK minus 2 kann ich mit diesem HK minus 2 verrechnen und was dann übrig bleibt, ist einfach nur die Differenz von der Höhe des größten Baumes und der Höhe des kleinsten Baumes. Und deswegen bekomme ich also eine Komplexität, die hier k mal diese 1 aufsummiert, das ist also dieses k, und eine Differenz aus dem HK und dem H1. Das ist mein Gesamtaufwand. Und ich weiß, wenn ich dieses Minus HK mal hier, das kann ich mir auch noch schenken, wenn ich das ignoriere, dann habe ich also etwas, einen Aufwand, der logarithmisch ist in n, weil ich weiß, also das K ist logarithmisch in n und das H1 ist auch logarithmisch in n. So, im Bild oder im Beispiel könnte das Ganze vielleicht so aussehen, wir nehmen mal hier einen 2-4-Baum und spalten den an der Stelle des Elements mit dem Schlüssel 11 auf. Das heißt, wir bekommen jetzt hier einen Teil, der hier so aufgespalten wird und wir kreieren die entsprechenden linken und rechten Teilknoten. Hier sind jetzt die Split Keys noch rausgelöscht worden. Da müsste man sich dann am besten noch überlegen, wie man das dann also genau in der Implementation machen will. Das ist also erstmal das Ergebnis, was wir bekommen. Wir sehen, dass ganz links hier drei AB-Bäume entstanden sind von monoton wachsender Höhe. Und auf der rechten Seite sind also drei Bäume entstanden von monoton fallender Höhe. Hier ist jetzt schon das Unendlich-Element eingefügt worden und hier ist noch dieses Element an der Splitstelle eingefügt worden. Und entsprechend werden jetzt also diese beiden Teile hier zusammengefügt. Also das Ganze hier, das wird ein Baum und das Ganze hier, das wird ein Baum. Und was wir also bekommen, ist dann entsprechend dieses Ergebnis von zwei AB-Bäumen, die uns jetzt dieselbe Menge von Elementen repräsentieren, nur eben halt in zwei verschiedenen Datenstrukturen. So, jetzt ist noch interessant die Frage, wie oft muss ich eigentlich solche Verschmelzungsoperationen und solche Aufspaltungsoperationen vornehmen. Dabei werden wir in der Übung sehen, dass es nicht egal ist, welche Kombinationen von Werten für meine beiden Parameter A und B ich wähle. Ich könnte zum Beispiel versucht sein zu sagen, ich wähle A gleich 2 und B gleich 3 und hoffe auf eine gute Performance. Hier ist es tatsächlich so, und das werden Sie in der Übung hoffentlich zeigen, dass man also eine Folge von n Insert- und Remove-Operationen finden kann auf einem anfänglich leeren 2-3-Baum, bei denen die Gesamtanzahl der Aufspaltungs- und Verschmelzungsoperationen in Groß Omega von n log n liegt. Das heißt, größenordnungsmäßig werden mehr als linear viele Knoten, Verschmelzungs- und Aufspaltungsoperationen vorgenommen durch diese Folge von N-Insert- und Remove-Operationen. Ja? Das heißt also, diese Wahl der Parameter A gleich 2 und B gleich 3 ist insofern unglücklich, weil man nämlich zeigen kann, wenn man eine erweiterte Bedingung an unsere beiden Parameter stellt, nämlich die Bedingung, dass B mindestens so groß ist wie 2a und nicht nur wie 2a minus 1, dass man dann beweisen kann, dass jede Folge von n Insert- und Remove-Operationen auf einem zunächst mal leeren AB-Baum nur O von N Aufspaltungs- und Verschmelzungsoperationen verwendet. Der Beweis dafür, der kann geführt werden mit amortisierter Analyse. Das wollen wir hier in der Vorlesung allerdings nicht machen. Das ist jetzt vom Aufwand ein bisschen zu viel. Aber tatsächlich zeigt das, dass man, also wenn man diese Bedingung, die wir ursprünglich hatten, dass wir also gefordert haben, B größer gleich 2a minus 1, wenn man das etwas verschärft und sagt, B muss mindestens so groß sein wie 2a, dass man dann tatsächlich eben zeigen kann, dass man garantiert höchstens linear viele Aufspaltungs- und Verschmelzungsoperationen hat. Gut, dann wäre das wieder der Punkt, noch Fragen zu stellen zu diesem Kapitel. Gibt es irgendwelche Dinge, die ich vielleicht unverständlich erklärt habe, wo irgendwas unklar geblieben ist? Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch mal 2 Minuten Pause und setzen dann noch mit dem Rest fort. Wir kommen dann jetzt zu einem Kapitel, was sich mit einem mathematischen Konstrukt beschäftigt in algorithmischer Hinsicht, was eigentlich vielseitig verwendbar ist, nämlich mit Graphen. Wir wollen uns dabei zunächst erstmal natürlich nach den entsprechenden Definitionen, was wir überhaupt darunter verstehen wollen, Netzwerke, Graphen, damit beschäftigen, wie kann man Graphen im Rechner repräsentieren und welche Repräsentationen sind dabei vorteilhaft oder nicht so vorteilhaft, je nachdem, welche Operationen wir brauchen. Das ist also das, was wir jetzt heute noch in der Vorlesung tun wollen. Und was dann als nächstes kommt, ist dann der Teil, der sich Graph-Traversierung nennt. Dabei geht es dann also darum, wie kann man den Graphen in einer systematischen Art und Weise geeignet ablaufen und was kann man dann mit diesen Arten der Graph-Traversierung anfangen. Und dann die beiden anderen Kapitel, kürzeste Wege und minimale Spannbäume, das sind dann schon etwas fortgeschrittenere, aber trotzdem noch sehr verständliche Kapitel, wo es also darum geht, in einem Graphen das Problem zu lösen, wie man auf einem schnellstmöglichen Weg von einem Knoten A zu einem Knoten B kommt, beziehungsweise wie man in einem gegebenen Graphen einen Teilbaum finden kann, der alle Knoten miteinander verbindet und der minimale Kosten verursacht oder mathematisch gesehen ein minimales Gewicht hat. Ja, wir beginnen also am Anfang erstmal mit den Definitionen. Hier ist es jetzt so, dass man relativ schnell feststellt, dass zwar natürlich alle Leute über Netzwerke reden und dass man sich darauf einigen kann, dass dieses Netzwerk wohl aus verschiedenen Elementen besteht und diese Elemente in irgendeiner Verbindung zueinander stehen oder in irgendeiner Form interagieren, aber dass das doch meistens ein relativ informales Konzept ist, und dass es da gar nicht so eine genaue Definition davon gibt und dass man eigentlich nicht genau sagen kann, das ist ein Netzwerk oder das ist kein Netzwerk. Und also das ist doch eher ein relativ diffuses Konstrukt. Manchmal ist es dann so, dass diese Elemente, die man da betrachtet, auch wirklich real existierenden Dingen zugeordnet werden können oder dass es manchmal eben nur virtuelle Dinge sind, wie zum Beispiel Freundschaftsnetzwerke oder so, die als Netzwerk modelliert werden. Allgemeiner oder viel formaler geht es dann schon dann beim Begriff des Graphen zu. Aber wir wissen, bei Netzwerken gibt es natürlich noch trotzdem diverse Beispiele, die man dafür anführen kann. Ich will die jetzt nicht alle hier aufzählen, aber auf dieser Liste ist mal beispielhaft einiges dargestellt. Und da sieht man doch aber schon, dass eigentlich dieses Netzwerkkonstrukt eigentlich allumfassend in unserem Leben existiert und auf vielen Gebieten hier eine Rolle spielt und es also notwendig ist, sich damit zu befassen. Und die Mathematiker, die befassen sich natürlich eigentlich gerne mit formal genau definierten Objekten und das ist das, was hier entsprechend der Graph als Abstraktion liefert. Und hier ist es jetzt also so, dass die Menge der Elemente, die also in einem Netzwerk eine Rolle spielen, in dem Graphen formal abgebildet werden durch die Knoten, auf Englisch dann meistens entweder Vertex bzw. im Plural Vertices oder Nodes genannt, dass es dann eine Kantenmenge E gibt, E meistens dann auch gleich von dem englischen Begriff Edges, früher hieß es auch oft noch Lines, manchmal heißt es auch in dem Kontext noch Links. Und diese Kanten verbinden eben ein paar von Knoten. Und entsprechend sind den Knoten und den Kanten noch möglicherweise Eigenschaften zugeordnet. In der mathematischen Notation ist es dann so, dass wir hier also einen Graphen G darstellen durch ein Paar von Mengen, das eine ist die Knotenmenge V und das andere ist die Kantenmenge E. Und im Fall von Graphen, bei denen den Knoten und den Kanten oder den Kanten noch Eigenschaften zugeordnet sind, dann hat man zusätzlich hier noch dieses W für Weight, also für die Knoten- oder Kantengewichte. Was wir überall in unseren Algorithmen als Konvention annehmen wollen, ist, dass klein n die Anzahl der Knoten ist, also die Kardinalität der Knotenmenge V, und dass klein m die Anzahl der Kanten ist, also die Kardinalität der Kantenmenge groß E. Man kann dann noch unterscheiden zwischen gerichteten und ungerichteten Graphen. Das kennen sicherlich auch die meisten. Man sollte nur aufpassen dann bei der Notation. Also bei ungerichteten Kanten spielt also die Reihenfolge der Knoten bei der Angabe der zweielementigen Teilmenge VW hier keine Rolle. Wir verwenden dann geschweifte Klammern für das ungeordnete Paar. Und bei gerichteten Kanten werden wir die Kanten dann mit diesen runden Klammern umfassen. Da spielt es also sehr wohl eine Rolle, ob ich V, W oder W, V schreibe. Also das wäre hier in diesem Falle so zu interpretieren, dass wir einen Knoten V haben, von dem aus eine Kante zu einem Knoten W zeigt. Also die Reihenfolge würde sich hier direkt übersetzen in die entsprechende Richtung des Pfeils. Ja, Anwendungen sollten relativ klar sein. Also ungerichtete Graphen tauchen auf bei symmetrischen Beziehungen. Also zum Beispiel dann, wenn Person V und Person W miteinander verwandt sind, dann ist das sicherlich eine symmetrische Beziehung und wir würden hier also aus der Tatsache, dass V mit W verwandt ist, auch schlussfolgern können, dass demzufolge auch W mit V verwandt sein muss, während es also auch Beziehungen gibt, die erstmal nicht symmetrisch sein müssen, zum Beispiel bei der Tatsache, ob eine Person V eine Person W mag, das muss nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit beruhen, wie zum Beispiel vielleicht bei Dozenten und Studenten. Aber naja, es kann natürlich auf Gegenseitigkeit beruhen. Und es gibt tatsächlich auch Graphen, die zum Beispiel inhärent kreisfrei sind, zum Beispiel bei solchen Hierarchien. Wenn also eine Person ein Vorgesetzter von einer anderen Person ist, dann wäre das also ein sehr merkwürdiges Konstrukt, wenn es da so einen Kreis in dem entsprechenden Graphen gäbe, der das modelliert. Ja, in unserem Fall wollen wir davon ausgehen, dass in den meisten Fällen, wenn wir über ungerichtete Kanten sprechen sollten, wir davon ausgehen können, dass dieser ungerichtete Graph einfach so modelliert wird, dass wir für jede ungerichtete Kante zwei antiparallele gerichtete Kanten hier haben. Das heißt, wenn man es ganz allgemein machen will, kann man einfach davon ausgehen, dass alle Graphen irgendwie gerichtet sind und im Falle von ungerichteten Graphen man dann eben immer diese antiparallelen Kanten hat. Ja, wir brauchen dann an den verschiedenen Stellen immer noch so ein paar Begriffe, von denen Sie die meisten sicherlich auch kennen. Also wenn zwei Knoten V und W durch eine Kante verbunden sind, dann nennt man diese beiden Knoten miteinander adjazent bzw. benachbart. Und wenn ein Knoten V eben ein Endknoten von einer Kante E ist, dann heißen diese beiden Knoten und Kanten, oder dieser Knoten und diese Kante heißen miteinander inzident. Und natürlich in dem Fall bei der Kante E zwischen V und W wäre natürlich auch W mit E inzident. Die Anzahl der Nachbarn eines Knotens ist auch interessant. Also weil das englische Wort für Knotengrad, also Degree wäre, manchmal wird das abgekürzt dann mathematisch mit D von V. Für uns ist das ein bisschen ungünstig, weil wir manchmal auch über Distanzen reden wollen und diese Distanz auch oft mit D abgekürzt wird. Deswegen werden wir zur Sicherheit hier dann meistens, wenn wir den Grad meinen, das mit DEG abkürzen. Bei gerichteten Graphen macht es dann natürlich noch Sinn, zwischen dem Eingangsgrad und dem Ausgangsgrad zu unterscheiden. Das heißt, beim Eingangsgrad, in diesem Falle Deck minus von V, da würden wir also alle Nachbarknoten, alle Vorgängerknoten W zählen, von denen es eine Kante zu V hin gibt. Und beim Ausgangsgrad ist das also gerade umgekehrt. Da zählen wir also die Anzahl der Nachfolgerknoten W, von denen es, Entschuldigung, jetzt habe ich natürlich die Kante genau falsch rumgemalt, also von denen es eine Kante von V aus gibt. Ja, also so rum. Okay. Das ist also alles relativ einfach. Dann ist es manchmal noch so, dass man auch Graphen betrachten will, die unendlich viele Knoten oder Kanten haben. Das wollen wir hier nicht tun. Wir gehen davon aus, dass alle Graphen endlich sind. Wir wollen davon ausgehen, dass alle Graphen einfach sind, in dem Sinne, dass die Kantenmenge wirklich eine Menge ist und keine Multimenge. Das heißt, sie darf dieselben Knotenpaare nicht mehrfach enthalten. Falls das der Fall wäre, würde man den Graphen einen Multigraphen nennen, aber das wollen wir hier für uns ausschließen. Und wir wollen auch davon ausgehen, dass der Graph keine Kanten enthält, die von einem Knoten V zu sich selbst zeigen, also keine Schleifen. Und insofern ist das also die einfachste Variante von Graph, die man sich hier vorstellen kann. Was aber interessant ist, ist, wenn die Graphen noch bestimmte Eigenschaften haben, die den Knoten oder den Kanten zugeordnet sind. Diese Eigenschaften könnten numerische Werte sein, also Zahlen im Sinne von Distanzen, Kosten oder auch Längen oder im Sinne von Informationsnetzwerken vielleicht Durchsatz, sowas in der Art. Kapazitäten, Ähnlichkeiten, ja, hier ist ja eine ganze Menge schon aufgeschrieben. Und der Graph würde dann entsprechend knotengewichtet bzw. kantengewichtet heißen, wenn also den Knoten oder den Kanten oder vielleicht sogar beiden hier entsprechende Eigenschaften zugeordnet werden. Meistens sind das dann, wie gesagt, Zahlen, also da würde man das so schreiben, das Gewicht W ordnet also der Kantenmenge E einen reellen Wert zu. Und man würde dann für das Gewicht einer ganz bestimmten Kante, klein e, würde man W von E schreiben oder möglicherweise W mit Index E, irgendetwas in der Art. Ja. Man kann tatsächlich aber natürlich auch den Knoten oder den Kanten irgendwelche Gewichte zuordnen, die keine Zahlen sind, zum Beispiel meinetwegen Farben. Das ist aber eine Art von Problem, die wir hier jetzt nicht betrachten wollen. Ja, was wir dann des Weiteren noch manchmal brauchen werden, sind Begriffe wie Weg und Pfad und einfacher Pfad. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Diese Begriffe werden teilweise auch in der Literatur recht unterschiedlich gebraucht. Also bitte da immer auf den Kontext achten, wie das gerade in dem Moment alles definiert ist. Denn es gibt da leider keine besonders einheitliche Definition. Für uns ist es also so, dass ein Weg oder auf Englisch Walk in einem Graphen einfach eine Folge von Knoten, also eine Folge von benachbarten Knoten ist. Also man kann das natürlich als Knoten- und Kantenfolge jetzt erstmal darstellen, so wie das hier gemacht worden ist. Also x0, also Knoten x0, Kante e1, Knoten x1 und so weiter. Man kann es aber natürlich auch einfach nur durch die Knotenfolge darstellen. Und hier wird jetzt erstmal nicht gefordert, dass die Knoten in irgendeiner Form unterschiedlich sein sollen. Allerdings darf der Weg natürlich, oder dieser Walk, nur wirklich existierende Kanten benutzen. Er darf also nicht einfach von einem Knoten zu einem anderen springen, zwischen dem, wo zwischen den Knoten keine Kante existiert. Ja, die Länge des Weges ist dann entsprechend definiert als die Anzahl der enthaltenen Kanten. Und dann kann man sagen, okay, wir möchten uns ganz spezielle Walks anschauen, nämlich die, wo Kanten nicht mehrfach benutzt werden. dürfen. Das wäre also ein kantendisjunkter Weg, das wäre dann ein Pfad. Und wenn ich dann auch Knoten nicht mehrfach benutzen darf, dann wäre das ein einfacher Pfad. Aber wie gesagt, das sehen wir dann immer noch in dem entsprechenden Kontext. Da sollte dann zumindest immer klar sein, was da gerade gemeint ist und wie das definiert ist. Die Operationen, die uns auf dem Graphen interessieren, sind natürlich so, dass wir also wir wollen eine Datenstruktur für den Graphen haben, im Sinne eines Objekts oder einer Instanz, einer entsprechenden Graphklasse. Und auf diesem Graphen wollen wir dann Kanten einfügen mit der Insert-Operation zum Beispiel. Wir möchten möglicherweise Kanten löschen, indem wir diese Remove-Operation hier die Schlüssel für die beiden beteiligten Knoten übergeben. Dann soll also die jeweilige Kante VW gelöscht werden, deren Schlüssel also hier durch die Schlüssel I und J vorgegeben ist. Wir möchten möglicherweise Knoten einfügen mit der Insert-Operation. Wir möchten möglicherweise Knoten löschen und bekommen hier wieder dann nur den entsprechenden Schlüssel des Knotens. Hier wird also auch wieder immer unterschieden zwischen einem Knoten und dem Schlüssel des Knotens, weil möglicherweise der Knoten selbst noch mehr Informationen, zusätzliche Informationen enthalten könnte. In vielen Fällen ist das dann dasselbe einfach. Ja. Und wir könnten nach einem Knoten suchen mit Hilfe der Find-Operation, wo wir hier den Schlüssel des Knotens gegeben bekommen. Und wir könnten nach einer Kante suchen, indem wir hier zum Beispiel die Schlüssel der beteiligten Knoten übergeben bekommen. So, mal abgesehen davon, dass in der Regel es einfach wäre, wenn also die Anzahl der Knoten konstant wäre, dann könnten wir nämlich als Knotenidentifikatoren einfach nur die Zahlen von 0 bis n minus 1 oder die Zahlen von 1 bis n benutzen. Macht es uns das Ganze auch nicht viel schwerer, wenn die Anzahl der Knoten variabel ist, weil wir können dann einfach Hash-Verfahren benutzen. Das haben wir in den vergangenen Vorlesungen schon gesehen, um das Ganze also auf einen Bereich abzubilden, der zumindest von seiner Größe her linear in n ist. Also das wären dann nicht die Zahlen von 0 bis n minus 1, sondern die Zahlen von 0 bis zu einer Zahl, die linear in n ist. Das wäre also dann auch noch okay. Wir hätten hier also nur einen konstanten Vergrößerungsfaktor gegenüber einer statischen Datenstruktur. So, dann interessiert uns natürlich jetzt erstmal, wie kann man Graphen darstellen im Computer. Und es ist 19:15, erfahre ich gerade. Okay, dann ist es vielleicht sinnvoll, dass dieses Teilkapitel in der nächsten Vorlesung behandelt wird. Dann hoffe ich darauf, dass das beim nächsten Mal genauso gut abläuft wie bisher bei meinem Kollegen. Und wir sehen uns dann also in 2 Wochen.